Der BR Schlagerbrunch
mit Tom Viehweg.
Grüßi. Ich könnte jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit behaupten, dass das heute ein im wahrsten Sinne des Wortes recht aufgeräumtes Gespräch wird im BR Schlagerbrunch. Mein heutiger Gast, der spitzt da schon die Ohren und hat aber andererseits auch nie behauptet, dass das Leben einfach wäre. Aber als Autor des Weltbestsellers Simplify Your Life, vereinfache dein Leben, gibt uns Werner Tiki Küstenmacher seit vielen Jahren erfolgreich Anregungen, wie wir uns das Leben einfacher machen können. Und als Sonntags- oder als Radiokind passt er auch gut zum BR-Schlagerbrunch am Sonntag. Herr Küstenmacher, vereinfache dein Leben. Könnte man diese inzwischen ikonische Headline auch übersetzen mit Mach es dir einfach selbst etwas leichter in deinem Leben?
Ganz genau. Also es geht nicht darum, dass man jetzt alles wegschmeißt und total asketisch lebt, sondern ja, dass man sich leichter macht und dass man sich auch schöner macht.
Werner Tiki Küstenmacher, herzlich willkommen im BR Schlagerbrunch.
Vielen Dank, dass ich da sein kann.
Ja, dieses Ratgeberbuch, das legendäre, das wurde inzwischen in fast 50 Sprachen, glaube ich, übersetzt.
Ja, ist der Wahnsinn.
Hat sich über 4 Millionen Mal verkauft oder sogar noch mehr, man weiß es nicht so ganz genau. Und es hat aber nicht nur das Leben der Leserinnen und Leser zum Teil verändert ins Positive, sondern vor allem auch ihr eigenes, oder? Bis heute.
Absolut. Also das hätte ich nicht gedacht, dass ein Buch über Lebensvereinfachung das eigene Leben dann doch so kompliziert machen kann.
Tatsächlich. Also Erfolg macht auch Arbeit.
Ja, das habe ich allerdings schon gewusst oder geahnt, aber dann habe ich es also auch erlebt, weil ich hatte immer wieder mit Menschen zu tun, die immer so vom Erfolg geschwärmt haben, dass man erfolgreich sein soll. Und dann haben die Menschen dann festgestellt, wenn man Erfolg hat, dann hat man oft gar keine Zeit mehr. Dann hat man vielleicht Geld, aber Erfolg an sich, nee, da muss man sich überlegen, was man sich wünscht, wenn man sich nur Erfolg wünscht.
Das ist ja wie mit dem Lottogewinn, ne? Dann letztendlich auch ähnlich. Man hat dann plötzlich ganz viel Geld und hat sich vorher gar nicht überlegt, was macht man eigentlich damit, damit es einem besser geht.
Okay, also mit Lotto, glaube ich, kommt man vielleicht noch eher aus als zum Beispiel mit einem sehr erfolgreichen Startup. Also da kenne ich auch ein paar Leute, die haben dann eigentlich gar nicht mehr geschlafen. Also weiß gar nicht, wie die dann, also da passiert eine Menge mit einem.
Wobei einer dieser Tipps in Ihrem neuen Buch hat mit Lotto ja zu tun. Sie schreiben da, leben Sie, als ob Sie einen Lottogewinn gemacht hätten.
Ja, das ist eine Idee, die mir immer wahnsinnig gefallen hat. Also der Grundgedanke ist, ganz viele Lottogewinner verraten gar nicht, dass sie im Lotto gewonnen haben, weil sie da Angst haben, sie werden angeschnorzt, was auch immer passiert. Und dann leben sie einfach weiter, aber haben eben sehr viel Geld auf dem Konto und gehen natürlich viel unbeschwerter durchs Leben und geben das Geld ganz fein dosiert aus, also hauen nicht alles gleich auf den Kopf. Und da habe ich mir gedacht, man könnte doch eigentlich sich dieses Gefühl an sich, das kann man übernehmen, auch wenn man nicht jetzt 500.000 Euro auf dem Konto hat, sondern man geht so durch das Leben, ich habe 500.000, aber die gebe ich nicht aus. Und das habe ich dann mit mir selber ausprobiert und habe es anderen Leuten erzählt. Und es funktioniert wirklich. Also sich reich zu fühlen, das ist, glaube ich, sogar fast wichtiger, dass sich reich fühlen können, als dass man halt einfach reich ist.
Und das hat ja auch nichts mit der Anhäufung von Gegenständen oder Dingen zu tun. Denn wenn man natürlich das ernst nimmt, was Sie schreiben, Simplify Your Life, heißt es ja über die lange Strecke, dass man auch mit weniger zurechtkommt, was einen so umgibt. Man braucht gar nicht so viel Dinge.
Genau, es kommt auf das Gefühl an, auf was man guckt. Also man kann natürlich immer auf das schauen, was man nicht hat. Dann ist man ewig unglücklich und wenn man eine 50 Meter Yacht hat, dann ist man neidisch auf den, der eine 100 Meter Yacht hat. Und ich habe, glaube ich, von meiner Mutter so eine Grunddankbarkeit gegenüber dem Leben gelernt. Das geht bestimmt darauf zurück, dass meine Mutter mir immer gesagt hat, Tiki, du wärst bei der Geburt fast gestorben. Weil meine Schwester, was war das, 8 Jahre vor mir, die ist an einer Rhesusunverträglichkeit gestorben nach einer Woche und ich nicht, weil in diesen 8 Jahren der medizinische Fortschritt gerade dafür gereicht hat, dass es ein Medikament gibt gegen diese Rhesusunverträglichkeit. Also deswegen bin ich ein großer Fan der modernen Medizin, weil ich sonst nicht auf der Erde wäre. Und eben diese Grunddankbarkeit, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, da zu sein. Ich glaube, das habe ich eben von meiner Mutter mitbekommen, dass sie mir das immer vorgelebt hat und mich auch immer daran erinnert hat. Und darauf geht übrigens auch mein Name zurück, dieses Tiki.
Ja.
Das kommt von dem Sonnengott Kon-Tiki, Viracocha. Nach dem ist ein Balsaholzfloß benannt. Es war berühmt so in den 50er Jahren von Thor Heyerdahl. Mhm. Der ist damit mit dem Kon-Tiki-Floß.
Der große Entdecker.
Genau. Mhm. Der ist da über den Pazifik gefahren. Und meine Mutter hat eben gesagt, ja, Tiki, du bist ein Sonnenschein. Ich bin sogar am Sonntag geboren und habe eben diese Rhesus-Geschichte überlebt. Mhm. Und dann war eben der Auftrag von mir, glaube ich, mein Lebensauftrag, so Sonnenschein in die Familie Küstenmacher zu bringen, aber vielleicht auch darüber raus. Und das merke ich schon, dass dieser Name Tiki für mich ja sehr, sehr wichtig ist, also das Sonnige zu bringen.
Udo Jürgens im BR Schlagerbrunch und immer wieder geht die Sonne auf. Und gerade wenn sie sonntags aufgeht, fühlen wir uns wohl mit unserem heutigen Gast. Wir haben gesagt, er ist ein Sonntagskind und gleichzeitig auch hat er einen Bezug zur Sonne durch seinen zweiten Namen. Werner Tiki, Küstenmacher, ist hier bei uns. Und dieser Altmeister Udo Jürgens, der ist bei Ihnen in der Familie auch musikalisch gut verankert, oder Udo Jürgens?
Absolut, das war ein ganz wichtiges Lied für meine Mutter. Da hat sie sich in dunklen Zeiten immer wieder dran hochgezogen. Wir hatten das auf Schallplatte und die wurde dann richtig homöopathisch eingesetzt, also therapeutisch eingesetzt. Und ich habe das Lied auch wahnsinnig geliebt. Also ich liebe die Stimme von Udo Jürgens, die finde ich so unverwechselbar. Da merkt man, wie der wirklich da aus der Seele singt. Und das war für mich auch ein Lied. Ich wache manchmal auf mit einem Lied im Kopf. Und vor ein paar Tagen war das tatsächlich dieses und immer wieder geht die Sonne auf.
Ein richtiger Ohrwurm und gleichzeitig natürlich auch die Lebensphilosophie, die Sie ja mit Ihren Büchern letztendlich auch transportieren. Es ist nicht so schlimm, wie wir vielleicht manchmal denken.
Genau. Also wir leben jetzt in einer Zeit der Krisen. Also es gibt ja also Megakrisen und Dauerkrisen und dann kommt noch eine und dann wird immer so gesagt, ja, früher war es besser. Also früher muss es ja ohne Krisen gewesen sein. Und das stimmt auf keinen Fall. Und das weiß ich auch von meiner Mutter und von meinem Vater, die eben im Krieg waren. Meine Geschwister, meine beiden, die sind während des Krieges geboren. Mhm. Die haben da auch ja wirklich Mangel erlebt. Und ich bin eben dieses Friedenskind, 1953 geboren. Mhm. Und ich erinnere mich noch gut in München, wie gegenüber von unserem Haus, wo wir gewohnt haben in der Bauerstraße, das war eine Ruine. Und dann wurde halt die Ruine abgerissen und dann wurde ein neues Haus gebaut. Und so passierte das überall in München. Und alles wurde eigentlich immer besser. Mhm. Und vielleicht ist, wenn dieses Lebensgefühl aufhört, dass die Sachen nicht ständig besser werden, sondern dass halt auch ja was schlechter wird und so, dann kommen die in diesen Krisenmodus. Also statistisch gesehen und auf vielen Gebieten geht es uns besser wie je zuvor. Ich weiß medizinisch, dass ich ungefähr 5 Jahre jünger bin körperlich als mein Vater, als er so alt war wie ich. Mhm. Mein Vater ist auch nie so alt geworden wie ich jetzt. Mein Vater ist gestorben, da war er 57. Mhm. Aber
Sie waren 7 damals, also recht
genau.
Früh.
Und jetzt unsere Kinder sind noch mal 5 Jahre jünger körperlich. Also wenn man so die Gelenke und die Gefäße und so, das kann man alles irgendwie messen. Mhm. Das geht natürlich nicht ewig weiter. So.
Schön wäre es, ja.
Ja, aber wir leben da eigentlich in einer wahnsinnig privilegierten Kurve der Entwicklung.
Ihre Eltern kamen damals aus Berlin nach Bayern nach dem Krieg, sind erstmal im Bayerischen Wald untergekommen sozusagen und waren beide so Menschen der Tat. Ihre Mutter Krankenschwester gewesen, ihr Vater Elektroingenieur und sie sind quasi mit dem Medium und auch mit den Geräten der damaligen Zeit des Radios aufgewachsen. Sie sind ein Radiokind.
Absolut, also das war fantastisch. Wir hatten zwar nicht viel, aber jeder in der Familie hatte ein Radiogerät, und zwar so ein riesiges, großes, ne, also mit so einer Drehskala, wo so ein Zeiger so.
Und das magische Auge vielleicht noch, ja.
Ja, der eine hat ein magisches Auge. Mhm. Und dann war ich aber immer bastelmäßig gut beieinander und habe mir ziemlich bald Kopfhörer dafür gebaut. Und dann habe ich halt abends Radio gehört.
Was haben Sie da gehört?
Unter anderem habe ich dann auch gehört Evangeliumsrundfunk. Mhm. Das war ja praktisch einer der ersten, ja, wie soll man sagen, Schwarzsender. Die haben aus Monte Carlo haben die gesendet und haben sehr ja, erschütternde Predigten da gebracht. Und dann habe ich dann beschlossen, ja, ich muss unbedingt also mein Leben dem Herrn Jesus übergeben. Und ich war dann ein ganz, ja, ein evangelikaler Christ. Mhm. Bin ich dann geworden und habe auch den CVM besucht, der Christliche Verein junger Menschen in München. Und gleichzeitig war ich in der evangelischen Jugend München. Und das war ein ganz linker Haufen. Also ich war praktisch in, und CVM war wirklich sehr konservativ.
Also waren hin und her gerissen zwischen Extremen und sind vermutlich dann den mittleren Weg gegangen.
Ja, also aber eben eigentlich nicht so eine Mitte, sondern so was Zickzackiges, ne? Zwischen den beiden hin und her. Mhm. Aber das hat mich dann eben dazu geführt, dass ich Theologie studiert habe, weil ich wollte einfach wissen, wer von diesen beiden hat recht. Und Sie haben schon, ja, Sie haben recht, die Wahrheit liegt eher in der Mitte. Also die liegt nicht in den Extremen.
Sie hören den BR-Schlager Brunch. Heute ist Werner Tiki Küstenmacher zu Gast. Der Entrümpelungspapst wird er oft genannt. Er lacht darüber, wenn man das mit Augenzwinkern sagt, dann ist es auch erträglich, oder? Wenn man so ein Label bekommt.
Ja, man kann ja froh sein, wenn man ein Label bekommen hat.
Ja, dann wurde man auch wahrgenommen. Genau. In welchem Zustand haben Sie denn heute Ihren Schreibtisch verlassen, Herr Küstenmacher?
Oh, der ist ziemlich unaufgeräumt heute gewesen.
Aber Sie können den Fußboden noch sehen.
Absolut.
Nein, das ist gut.
Das ist harmlos, vergleichsweise harmlos.
Aber das ist der Tipp Nummer 1, auch in Ihrem neuen Buch. Bitte dafür sorgen, dass man den Fußboden noch sieht.
Also, wenn man den Fußboden nicht sieht, dann ist es ein Alarmzeichen. Mhm. Und das kennen wir vor allem eben, wenn man ein Kinderzimmer betritt und dann dieser Aufschrei kommt von den Erziehungsberechtigten. Das liegt eben meist daran, dass, ja, man gar nicht mehr überall hinkommt.
Jetzt räum also, endlich auf.
Genau, also da muss ich auch was zu sagen. Dieses jetzt räum endlich auf, das ist nämlich sehr leicht gesagt und schwer getan. Da tun sich oft auch Eltern schwer, ein Kinderzimmer aufzuräumen. Zum Beispiel Lego-Steine oder Playmobil zu sortieren, das ist wirklich eine geistige Hochleistung. Also ich bin ja kein Aufräumberater in dem Sinne, aber wenn ich mal bei Leuten sehe, dann merke ich, gerade in den Kinderzimmern gibt es keine richtige Infrastruktur. Mhm. Also die haben wenig gute Aufbewahrungsmöbel und Aufbewahrungskisten und so weiter. Deswegen, also gerade bei Kindern und Jugendlichen, wäre es ganz wichtig, dass man mit dem Verursacher in ein Möbelhaus geht. Und dann kaufen wir schöne Kisten und Aufräummöbel, die dem Jugendlichen gefallen, die er mag und wo er dann selber beschließen kann, ja, die fülle ich so, wie ich das für richtig finde. Mhm. Und das gilt für Erwachsene genauso. Also wir haben manchmal den Wunsch aufzuräumen, aber wir haben gar nicht die Mittel. Also um einen Stapel Papier gut aufzuräumen, da empfiehlt sich die Hängeregistratur, also die Hängemappen, weil damit kippt man den Stapel um 90 Grad.
Ja.
Aber dann ist er eben kein Stapel mehr, der wild durcheinander ist, sondern dann hat das alles ein System. Also dann gibt es ein Fach für jedes Kind oder es gibt ein Fach für Versicherung, ein Fach für Gesundheit, für irgendwelche Sachen, die mit Finanzamt zu tun haben und so weiter. Dann hat die Sache doch ein, kriegt die gleich ein Gesicht.
Das heißt, selbst wenn man sich wirklich entschieden hat, ich mache jetzt was, ich räume jetzt was auf, ich miste aus, nicht planlos beginnen, wieder neue Stapel zu formen, sondern erstmal tatsächlich diese Infrastruktur, wie Sie sagen, zu schaffen.
Das muss da sein und man soll es auch mögen. Also das erlebe ich auch immer wieder, dass Menschen, die haben Kleiderschränke, die sie eigentlich gar nicht mögen. Mhm. Also da wirft man dann einfach die Sachen rein, weil der Schrank selber eigentlich nicht sexy genug ist für einen. Und da kann es dann helfen, dass man eben einen schönen Schrank hat. Also ich kenne auch, weiß es gerade von Frauen, die träumen alle von diesen begehbaren Kleiderschränken, die die Hollywood-Stars haben und so weiter.
Das sind ja eigentlich Räume, das sind keine Schränke.
Ja, klar. Aber das Schöne daran ist, diese Art von Aufbewahrungsmöbel ist so schön, dass der Star sich da drin fotografieren lässt, weil das so geil ausschaut. Mhm. Ja. Und deswegen auch in der Küche, in einem Kellerraum und so, dass man da sich was leistet für diese, wie gesagt, ich nenne es immer Infrastruktur, also praktisch für die Aufbewahrungshardware. Und dann kommt das System, also dass die Sachen ins richtige Fach kommen. Und da ist eine ganz simple, aber nützliche Regel ist, beschriften. Also wenn man auf die Sockenschublade draufschreibt, Socken, dann hat man halt doch die größere Sicherheit, dass da auch wirklich nur Socken drin sind. Weil sonst sagt man sich, naja, da passen jetzt auch noch die Unterhosen rein oder vielleicht noch eine Krawatte und so. Und dann ist das System im Eimer. kann ja auch beschriften mit diesen Post-it-Streifen, da gibt es so extra klebrige und dann nimmt man nur diesen klebrigen Teil, schneidet den ab und das ist dann ein schönes Label, also ein schönes Etikett, was man auch wieder abziehen kann. Also es macht den Schrank oder die Schublade nicht kaputt, aber man hat ein System und also ich weiß von allen Leuten, die sowas übernommen haben, die freuen sich daran. Also man freut sich über eine aufgeräumte Schublade. Man freut sich über ein Fach, wo jetzt nur noch die T-Shirts drin sind, die einem passen, die man mag. Und ja, dann merkt man, so viel sind es gar nicht und es quillt nichts mehr über.
Autor, Journalist und Karikaturist Werner Tiki Küstenmacher ist heute zu Gast im BR Schlager Brunch. Er plädiert für sexy Kleiderschränke. Ich glaube, diese Überschrift hatten wir noch nie in einer Sendung mit ihm, aber das wird die Runde machen. Und das Gleiche gilt für ein Zitat, was schon etwas länger von Ihnen kursiert, Herr Küstenmacher. Wenn man erstmal seinen Schreibtisch im Griff hat, dann bekommt man erfahrungsgemäß auch sein ganzes Leben besser in den Griff. Jetzt ist es so, nicht nur bei mir, aber vielleicht bei vielen anderen. Man hat das Gefühl, man hat sein Leben eigentlich ganz gut im Griff, aber seinen Schreibtisch eben nicht. Was macht man dann?
Naja, also ich fange mal so an. Bei mir merke ich an meinem Schreibtisch, ob ich gerade gut drauf bin. Und wenn sich da doch sehr viele Sachen stapeln, also Dinge, die man halt erledigen müsste, aber bisher halt nicht erledigt hat, dann liegen die halt da rum und das zieht einen runter. Wenn man auf diese unerledigten Sachen schaut, das ist für die Seele schlecht.
Inzwischen gibt es ja da, glaube ich, auch so ein Krankheitsbild, Prokrastination nennt sich das. Also man schiebt alles weiter nach vorne, um es irgendwie nicht bearbeiten zu müssen.
Genau, also der deutsche Begriff, das so ein bisschen holperig ist, die Aufschieberitis.
Aufschieberitis.
Also, dass man Dinge halt nicht gleich macht. Und Aufschieberitis bin ich auch immer wieder Kunde. Also man kommt nicht dazu, alles gleich zu machen. Und dann ist es eben wichtig, dass man einen Beschluss fasst und sagt, jetzt mache ich aber ganz viele Sachen, die ich bisher nicht gemocht und nicht gemacht habe, die mache ich jetzt mal. Da muss ich mich eben überwinden. Und da gibt es eben im Deutschen dieses Wort, dass man den inneren Schweinehund überwindet. Und diese Metapher mag ich überhaupt nicht. Weil der innere Schweinehund, das sind ja wir selber. Das ist nämlich eigentlich eine Metapher für unser emotionales Gehirn. Und ich habe dann mir gedacht, dieses emotionale Gehirn, was man auch tatsächlich das kleine Säugetiergehirn nennt, das stelle ich mir jetzt nicht vor wie ein Schweinehund, sondern das stelle ich mir vor wie ein ganz freundliches, gutes, liebes Haustier.
Und dann war Limbi geboren.
Ganz genau. Limbisches System ist der Fachbegriff. Mhm. Und dann hat meine Frau diese schöne Idee gehabt, komm, wir nennen diesen kleinen Typen einfach Limbi.
Sieht aus wie ein kleiner Hund ohne Ohren.
Richtig.
Ja.
Ich habe dann die Ohren weggelassen, damit er eben nicht an Teddy erinnert, sondern dass er eben was Eigenes ist. Und dann ist eben die Grundidee, dass man den Limbi nicht bekämpft wie einen Schweinehund, sondern dass man mit Limbi kooperiert, dass man mit ihm zusammenarbeitet. Mhm. Und deswegen habe ich das auch erzählt mit dem sexy Kleiderschrank und den schönen Aktenordnern. Limbi möchte, dass die Sachen schön sind. Limbi möchte es mögen, weil Limbi ist eben unser Emotionszentrum. Und wir müssen dem Limbi die Sachen eben so verkaufen, dass er sie schön findet. Und dann sagen wir halt jetzt, Limbi, jetzt machen wir nicht diese schreckliche Aufräumarbeit, die wir immer so furchtbar fanden. Ja, dann macht der Limbi die auch nicht in Zukunft, weil sie furchtbar ist. Sondern wir müssen eben irgendeinen Dreh finden, dass der Limbi sagt, okay, da mache ich mit. Ein Dreh ist, da sind wir hier richtig, ist Musik. Ah. Also, dass man halt mit einer schönen Begleitmusik aufräumt. Man muss ja nicht dabei nur mit sich selber grummeln. Mhm. Und Musik hat eine ganz enorme Kraft für den Limbi. Also Limbi ist ein musikalisches Tier.
Und ist er nicht irgendwann auch mal sauer dann, wenn er merkt, man hat ihn quasi überlistet?
Überhaupt nicht. Also ich nenne das immer die limbische Lebenskunst. Also, dass man praktisch die heitere Seite von etwas sieht. Und jedes Ding hat eigentlich auch so eine Seite. Und es ist eben die Kunst, das herauszufinden. Und das habe ich auch eben von Menschen gelernt, die eben immer den Dreh raus hatten, ja, das Freundliche zu sehen, die positiven Aspekte.
Die Lösung, nicht das Problem.
Ganz genau. Nicht das die Mauer zu sehen, sondern eben die Tür, die da drin ist. Nicht die, diese Limbi-Lebenskunst, wenn man das erstmal trainiert hat, dann kann man das eigentlich auf alles anwenden. Und ein gutes Training ist eben ein Schreibtisch oder eine verrümpelte Küche oder ein Kellerraum oder auch ein Auto, was überfüllt ist mit Plunder. Und wenn man das mal aufgeräumt hat und erstmal alles rausgetan hat, dann merkt man, hey, ich kann das. Und der Limbi merkt, so schwer war es ja gar nicht.
Und man fühlt sich dann auch irgendwie befreit von allem.
Und wie, ganz genau.
Und als Fachmann für Minimalausstattung sei die Frage erlaubt, Herr Küstenmacher, wenn man Sie auf die berühmte einsame Insel schicken würde und Sie dürften nur drei Dinge mitnehmen, die Sie vorher vielleicht auch sortiert haben, was würden Sie da auf diese Liste setzen? Womit kämen Sie zurecht, womit wären Sie glücklich?
Also ich würde auf jeden Fall ein Radio mitnehmen.
Ah.
Also ich würde immer so trickreiche Sachen mitnehmen. Also heutzutage würde ich ein Smartphone wahrscheinlich mitnehmen, denn wir haben ja, das ist eigentlich auch eine ganz gute Frage, weil wir haben halt immer mehr Möglichkeiten, Sachen nicht mehr in materialistischer Form mitzunehmen, sondern eben softwaremäßig.
Mhm. Und dann bräuchte man wahrscheinlich noch einen Sonnenkollektor, damit wir beide Geräte betreiben können, zwei
Sind
Wochen
Sie?
Lang.
Mindestens. Ja, genau. Ja, Sie denken mit.
Herr Küstenmacher, welcher Tipp war eigentlich in all den Jahren für Sie der wichtigste? Welcher ist so geblieben?
Also einer, der mir sehr am Herzen liegt, ist der Tipp 222. Deswegen hat er auch so eine schöne Nummer bekommen. Mhm. Der ist von einem amerikanischen Militär und lautet ganz einfach, mach dein Bett. Also dieser Alexander McRaven, der sagt, wenn man den Tag beginnt, sollte man was Konstruktives machen, damit man sich auf Spur bringt. Also dass man etwas tut, was auf jeden Fall gelingt. Und das gelingt nämlich immer, das Bett zu machen.
Na ja.
Man soll es halt schön aufschütteln. Also die
man Kissen, muss es mal gelernt Kissen. Haben, sage ich jetzt.
Ja, aber man kann auch seine eigene Technik da entwickeln. Aber gut ist halt, wenn die Matratze auslüftet und dass man also das ausgeschüttelte Bett ans Fußende legt und das Kopfkissen aufgeschüttelt ans Kopfende. Und dann sagt er, damit hat man sich auf die Spur gebracht. Also Bett zu machen, ich habe es immer jetzt gestoppt. 2 Minuten. Ein Ehebett dauert 3 Minuten. Also diese Zeit hat man. Und damit ist man praktisch in dieser Selbstwirksamkeit, heißt dieses Wort. Also, dass man was gemacht hat. Und das kann man anschauen. Und der McRaven sagt dann auch so nett, und wenn der Tag dann doch in die Hose geht, dann kommt man wenigstens abends in ein Zimmer mit einem schön gemachten Bett.
365 Tage. Simplify your life. Einfacher und glücklicher Leben. Wir haben einige der Tipps schon verraten, aber man soll natürlich das Buch lesen, und zwar an jedem einzelnen Tag des Jahres, Herr Küstenmacher. Wobei, Sie haben auch an die Schaltjahre gedacht.
Ja, es sind 366 Tipps. Und eigentlich ist es gar nicht so gedacht, dass man jeden Tag einen Tipp liest.
Also man muss nicht am 1. Januar anfangen und sich dann durcharbeiten.
Die Grundidee ist eigentlich eher so wie bei TikTok oder bei Instagram oder diese Kurzfilme bei YouTube, dass man so einfach da irgendwo anfängt und dann liest man was und dann liest man vielleicht noch einen und noch einen. Also das Ding ist eigentlich bunt gemischt, hat dann doch innerhalb doch so ein bisschen System, und man kann auch, ist ein Index drin, dass man also Sachen findet, wenn man was Bestimmtes Thematisches sucht. Aber eigentlich ist es ein Buch, was, da bin ich ganz stolz drauf, was eben in dieser Clip-Technik funktioniert. Mhm. Die Struktur schaffen wir eigentlich selbst, indem wir dann anfangen, was zu tun. Mhm. Und ich empfinde diese Tipps oder überhaupt solche Ratschläge auch so wie Eisbergspitzen. Also dass es etwas ist, was ein größeres Thema ist, aber man hat eben einen Henkel sozusagen dran, wo man das anpacken kann, dieses große Thema.
Und geschrieben haben Sie das Buch mit Ihrer Co-Autorin Dr. Ruth Drost-Hüttel, die auch Theologie studiert hat. Ist das ein Thema, wo Theologen sich besonders gut eignen, Lebenshilfe zu geben? Aber es ist ja auch keine Neuauflage des Bestsellerbuchs von damals.
Nee, überhaupt nicht. Nee. Also sie ist auch Historikerin. Also von daher, ja, ist eigentlich schon lustig, dass gerade so diese zwei Gestalten so ein Buch dann geschrieben haben. Aber ich denke schon, dass das uns unterscheidet von den einfachen Lifehacks. Also dass dann doch hinter diesen einfachen Tipps was Tieferes steckt. Mhm. Also jetzt denke ich da gerade dran, dass, wie man die Milchtüte dreht, damit sie nicht kleckert.
Der Tetrapack?
Der Tetrapack, ja. Also man denkt immer, dass wenn man das Loch unten hat, dass es dann nicht kleckert, aber dann gluckert es so nach. Und deswegen, man kann das Ding wirklich umdrehen und wenn das Loch oben ist, dann gluckert es nicht. Ich hoffe, man kann das hier im
also
Radio
sehen.
Also das
Loch oben im Bezug auf das Glas, das man gerade einschenkt oder die Tasse.
Genau.
Und da habe ich genau die Angst, dass ich dann eben den Tetrapack bekleckere und mich selber auch noch.
Und das ist eben das Fantastische. Und deswegen liebe ich den Tipp so. Man muss es einfach einmal probieren. Und dann merkt man, dass es nicht passiert. Den kann man gar nicht voll kleckern. Und das liebe ich so daran, also an solchen praktischen Tipps, weil das bringt einen eben in dieses, was ich vorhin schon gesagt habe, diese Selbstwirksamkeit. Mhm. Also ich bin der Chef von meinem Tetrapack und nicht, der ist nicht der Chef von mir. Also der macht mir das Leben nicht zur Hölle, weil er mich vollkleckert, sondern das habe ich im Griff. Und das ist so eine Grundeinsicht gegenüber dem Leben. Hey, ich lasse mir von den Sachen das nicht gefallen, sondern ich beschäftige mich mit den Sachen so, dass ich sie im Griff habe. Und dieser Satz, das lasse ich mir nicht gefallen, der geht zurück auf den wunderbaren Therapeuten Viktor Frankl. Der hat mal gesagt, man soll sich von sich selber nicht alles gefallen lassen. Und das finde ich eine sehr schöne Einstellung gegenüber dem Leben. Also wir sind selber die Herren, die Herrinnen unseres Lebens und wir müssen uns das nicht von anderen diktieren lassen.
Werner Tiki Küstenmacher ist heute zu Gast im BR Schlager Brunch. Wir haben schon gehört, er plädiert für sexy Kleiderschränke. Er sagt uns, Tipps müssen nicht unbedingt theologisch fundiert sein, aber sollten einen tieferen Sinn haben. Und wir wissen inzwischen, wie wir Milch aus dem Tetrapack einschenken, nämlich so, dass das Loch oben ist und wir keine Angst haben müssen, dass wir uns bekleckern. Und das führt uns zu einem weiteren Tipp, Herr Küstenmacher. Sie haben jetzt nicht gesagt, mach das nicht so mit dem Tetrapack, sondern mach es anders, sondern Sie haben es positiv ausgedrückt. Das heißt, Sie haben das Wörtchen nicht benutzt.
Ja, möglichst. Also das ist auch ein Tipp, dass man wenig nicht sagt und oft positiv formuliert. Also das ist sowieso ein Grundproblem von uns Menschen, so wie wir eben aufgebaut sind von unserem Gehirn. Wir sind halt zentriert auf Gefahren, auf mögliche Probleme, auf Sachen, die nicht funktionieren, etwas, was uns ärgert. Und da gibt es einen, ja, was war er, Neuropsychologe, Daniel Kahnemann. Und der hat den Wirtschaftsnobelpreis dafür bekommen, dass er eben herausgefunden hat, dass wir Menschen eine Verlustabneigung haben. Also Bias heißt das auf Englisch, dass wir Verluste sehr stark wahrnehmen und Gewinne verhältnismäßig schwach wahrnehmen. Also wenn Sie 1.000 Euro verlieren oder jemand betrügt Sie um 1.000 Euro, dann stinkt einem das sehr. Und wenn Sie 1.000 Euro geschenkt kriegen oder gewinnen, dann freut Sie das, aber es freut Sie nicht so sehr, wie Sie der Verlust von 1.000 Euro ärgert. Und der Kahnemann hat dann sogar Versuche gemacht, wie viel müssen wir gewinnen, um einen Verlust zu verschmerzen. Das ist Faktor 5 bis 10. Also wenn Sie 5.000 Euro irgendwo verdient haben, dann verschmerzen Sie vielleicht die 1.000 Euro, um die sich jemand betrogen hat. Und das muss man wissen über sich selber, dass wir halt Negatives sehr viel stärker wahrnehmen als das Positive. So funktionieren Medien. In den Medien wird berichtet über die Sachen, die nicht funktionieren, wo Krieg ist und nicht Frieden, wo sich Menschen streiten und nicht einig sind. Und ich glaube, wenn man diesen Grundsatz mal verstanden hat, dann lässt man sich nicht so sehr ins Boxhorn jagen von seinem eigenen Gehirn, was eben sehr aufs Negative konzentriert ist. Und eine Negativität, die das Gehirn dann auch immer schlecht, falsch wahrnimmt, ist eben, dass es früher besser war. Und da bin ich überzeugt, dass es früher nicht besser war, sondern dass wir es nur als besser erinnern. Also deswegen denke ich immer an meine Eltern, die eben den Krieg erlebt haben. Ich habe keinen Krieg erleben müssen, Gott sei Dank, in meinem Land.
Wir hoffen, dass sich die nachfolgende Generation dem auch nicht stellen muss.
Absolut.
Aber wenn man sich so alles im Kontext des Aktuellen anschaut, was auf der Welt so los ist, dann könnte man schon jemanden verstehen, der sagt, wie soll ich denn da zurechtkommen? Das liegt so schwer auf meinen Schultern. Wo fange ich da an?
Ja, also da rate ich dann immer dazu, dass man wirklich statistisch vorgeht und sagt, um welche Mengen geht es denn da überhaupt? Also zum Beispiel die Zahl der Kriegstoten, die ist jetzt leider durch die Ukraine-Krieg und den Gaza-Krieg ist die wieder angestiegen, aber längst nicht auf den Wert, den sie zum Beispiel hatte während der Vietnamkriege. Also die Zahl der Kriegstoten geht beständig zurück. Die Zahl der Kriegstoten ist seit den 1960er Jahren immer niedriger gewesen als die Zahl der Verkehrstoten. Also das kann man jetzt schlecht gegeneinander aufrechnen, aber wir Menschen sind halt doch immer in der Versuchung, dass wir Sachen, die besonders drastisch sind, wie zum Beispiel durch eine Waffe, durch eine Bombe zu sterben, dass wir das halt doch dann so denken, ja, jetzt sind wir alle davon bedroht. Die Bedrohung ist für uns hier in Deutschland, ist sie wahnsinnig gering. Sie ist Gott sei Dank auch im Straßenverkehr gering, weil wir da ganz viel unternehmen. Aber im letzten Jahr zum Beispiel hatten wir ja wahrscheinlich um die 200.000 Kriegstote und 1,5 Millionen Verkehrstote weltweit. Also ich will das eine nicht mit dem anderen aufrechnen oder verharmlosen.
Aber wir brauchen an der Stelle quasi einen anderen Gehirnteil, der das rationaler beurteilt.
Richtig. Und das ist unser Großhirn, unser Neokortex, unser Verstand. Und den brauchen wir eben genauso, wie wir eben auch das emotionale Gehirn brauchen. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir zurzeit in so einer Überbetonung sind vom limbischen System. Also Limbi wird zurzeit sehr stark manipuliert. Das haben also Demagogen, Populisten und so, die haben das jetzt immer besser rausgefunden, wie kann man unseren Limbi ängstigen, also unser kleines Säugetiergehirn. Und da müssen wir eben dagegen ankämpfen mit unserem Verstand. Und da bin ich überzeugt, dass wir das auch lernen werden, weil wir es lernen müssen.
Man könnte natürlich diese etwas stade Zeit vor dem Advent, wo es vielleicht auch manchmal wettertechnisch nicht ganz so angenehm ist, ja doch dafür nutzen, mal zu Hause mal bestimmte Baustellen anzuschauen, ob es der Keller ist oder der Schreibtisch oder der Flur oder das Bücherregal, um da mal auszumisten und eine neue Ordnung hineinzuführen. Gleichzeitig, und da gehe ich von mir aus, es gibt immer eine Entschuldigung, das nicht zu machen. Zum Beispiel eben, der Herbst ist so dunkel und der Vorweihnachtsstress und da möchte ich mal meine Ruhe haben. Also wie schaffen wir es tatsächlich, diesen Schweinehund, der ja keiner ist, sondern Limbi dafür zu gewinnen, auch in einer solchen herbstlichen Stimmung Mut zu haben zur Veränderung?
Naja, dass man eben mit dem Limbi verhandelt und sagt, komm, wir machen es jetzt hier schön. Also wir machen diesen Kellerraum, den wir immer so ungern betreten, den gestalten wir jetzt so, dass wir in Zukunft dort gern hineingehen. Und da finde ich eine sehr schöne Technik, dass man diesen Raum betritt, vielleicht mit jemand anders auch zusammen, und dass man dann vor seinem geistigen Auge sich ausmalt, wie könnte dieser Raum optimal ausschauen. Also, dass man erstmal die Hälfte von dem Zeugs, was da drin ist und man nicht braucht, wegschmeißt. Dann vielleicht schöneres Licht reinmacht, dass im Keller nicht nur so offene Regale stehen, sondern vielleicht auch geschlossene Schränke, dass man die Wände streicht, dass es wieder hell ist, mit einer besseren Beleuchtung und so weiter. Und ich habe das immer wieder gemacht, auch mit Menschen. Und dann haben die gesagt, nee, ich sehe da nichts. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass diese Garage, dass dieser Raum jemals wieder schön wird. Und dann habe ich gesagt, nee, dann gehen wir wieder raus. Also dann hat es überhaupt keinen Sinn. Wenn sie kein geistiges Bild haben, dann hat es keinen Sinn. Und irgendwann mal aber haben sie das. Vielleicht auch durch Anregungen in der Zeitschrift, dass sie irgendwo ein Bild gesehen haben von einem tollen Keller oder von einem tollen Zimmer. Und wenn man dann diesen inneren Wunsch hat, diese innere Power, dann geht es oft verblüffend schnell und einfach, dass man diese Sache, die man so lange vor sich hergeschoben hat, dass man sie endlich schafft. Und da spielt das Wetter eigentlich keine Rolle. Also man kann es bei jedem Wetter machen, aber das graue Wetter im November hat den Vorteil, man versäumt eigentlich draußen nichts. Deswegen kann man es innen ja doppelt schön machen.
Genau. Die zweite Entschuldigung neben dem Wetter, dass man nichts macht, ist, dann finde ich ja nichts mehr. Also dieses berühmte, das Genie beherrscht das Chaos und wenn ich aufräume, dann ist mein Chaos zusammengebrochen und ich finde eben die Unterlage, wo ich genau weiß, die ist im Stapel 4, im unteren Drittel dann nicht mehr. Da lachen Sie.
Ja, also das ist so ein, ja, manchmal wirklich an den Haaren herbeigezogenes Argument von Leuten. Also ich habe dann manchmal das mit Leuten auch mal durchgezogen. Und also ich bin mittlerweile überzeugt, solche Leute, die also in ihrem Chaos angeblich immer so gut zurechtkommen, das sind vorbereitete Kunststücke, die sie einem vorführen. In Wirklichkeit kann man da nichts finden. Und es ist auch immer wieder schön, wenn man dann aufräumt, was man alles entdeckt. Also was man lange gesucht hat oder ja, Überraschungen. Also Aufräumen ist eigentlich was ganz, ganz Tolles, wenn man mal angefangen hat. Und da gibt es auch noch ein Phänomen, das mir sehr am Herzen liegt. Eine unerledigte Aufgabe, die kommt einem immer zu groß vor. Und das ist wie mit dem Herrn Tour, dem Scheinriesen bei Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer. Mhm. Also wenn man etwas noch nicht angefangen hat, dann denkt man, oh, das ist so schrecklich und eklig. Und das, je länger man es aufschiebt, desto größer wird dieser Riese. Und wenn man dann endlich an die Aufgabe rangeht und die ersten ein, zwei Schritte gemacht hat, dann merkt man, hey, so schlimm ist es gar nicht. Dieses Formular, vor dem ich so Angst hatte, da muss ich die meisten Felder gar nicht ausfüllen. Oder in diesem Schrank, der so voll ist, so viel ist es dann gar nicht und das meiste davon hat sich eh schon längst erledigt. Also dann merkt man, der Riese ist gar kein Riese, sondern wenn man ihm näher gekommen ist, ist es eigentlich eine ganz normale, zu schaffende Aufgabe. Also deswegen ran. Da kann ich nur appellieren an alle Hörerinnen und Hörer, wenn Sie irgendwas haben, was Sie schon immer jetzt mal machen wollten, machen Sie es heute Nachmittag, fangen Sie es an, machen Sie die ersten ein, zwei Schritte und Sie merken, hey, es geht ja doch.
Werner Tiki Küstenmacher ist heute mein Gast im BR Schlager Brunch. Buchautor, bekannt geworden durch Simplify Your Life, das Ratgeberbuch, das ein Bestseller der Lebensberatung geworden ist. Jetzt ist das neue Buch des studierten Theologen auf dem Markt, 365 Tage Simplify Your Life, also quasi ein Life-Hack für jeden Tag, wenn wir mal das neudeutsche Wort dafür benutzen. Sie helfen Menschen ja auch durch Ihre Bücher. Deswegen haben Sie jetzt gesagt, es reicht nicht, ich brauche jetzt ein neues Buch. Also ja. die Menschen brauchen ein neues Buch, nicht ich.
Ja, und das Aufräumen muss auch immer wieder abgegradet werden und abgedatet werden. Weil man hat jetzt seine Wohnung, seinen Schreibtisch, sein Leben gut im Griff, gut aufgeräumt. Aber nach einiger Zeit verrümpelt es halt doch wieder und vielleicht an einer anderen Stelle und auf eine andere Art und Weise. Deswegen ja, sind wir dazu auf der Welt, dass wir eben immer wieder da dran arbeiten.
Aber da auch nicht frustriert sein, sondern sagen, das ist so und ich brauche dieses Update dann irgendwann nach 2 Jahren. Spätestens muss der Keller wieder auf den Kopf gestellt werden. Das ist normal.
Ganz genau, das ist normal. Und Veränderung gehört eben zum Leben dazu. Und unser limbisches System, also unser kleiner Limbi, der mag Veränderung nicht. Also der will eigentlich immer, dass es so bleibt und dass alles so, ja, so ist, wie es ist. Aber wenn man dann eben mit dem Limbi da mal sich auf den Weg gemacht hat, dann merkt der Limbi schon auch, wenn seine Höhle jetzt noch schöner ist als vorher, dann lebt er da noch lieber.
Aber haben Sie selber trotzdem mal es schwer bereut, etwas weggeschmissen zu haben?
Oh ja, ja, ja. Habe ich verdrängt, was es war. Aber ich weiß, dass sowas passiert. Und da muss man sich immer sagen, das passiert halt, aber es ist vielleicht 1% oder 2% von den Sachen. Und deswegen alle 98 anderen Prozent aufzuheben, ist Quatsch. Also das ist wieder die Sichtweise. Wir schauen jetzt nicht auf diesen einen Verlust, sondern wir schauen auf diese großen Gewinne, die wir haben, indem wir eben ein aufgeräumtes Leben haben, ein aufgeräumtes Zuhause, wo wir gerne sind, wo es hell ist. Licht spielt eine ganz große Rolle. Das ist übrigens auch jetzt nochmal ein Tipp, also gerade im November, wenn es eben draußen dunkler wird, dass man die eigene Beleuchtung nochmal überprüft und dass man da auch nochmal upgradet, dass man mal in den Baumarkt geht und da sich auch mit der neuesten Technik eindeckt, weil die wird wirklich besser und energiesparender. Das ist fantastisch, was da alles geht.
Sie sind auch Illustrator Ihrer eigenen Bücher. Sie haben als Karikaturist eine lange Tradition. Sie haben auch dieses Buch mit schönen, lustigen Zeichnungen versehen, eigentlich jeden Tipp. Gibt es eine Lieblingszeichnung von Ihnen, die vielleicht auch heute zu unserem Thema, das wir besprochen haben, passt? So die wichtigste Zeichnung?
Ja, also es ist eine Zeichnung, aber die will ich gleich mal erläutern, weil es ist auch ein Tipp. Und zwar, wenn wir was Gutes mit unserem Körper machen, dann machen wir gleichzeitig auch etwas Gutes mit unserem limbischen System, mit unserem emotionalen Gehirn. Denn unser Limbi, der ist sehr verbunden mit unserem Körper. Und wenn Sie Rückenschmerzen haben, Bauchweh, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen und so weiter, dann sind es häufig auch Botschaften von unserem emotionalen Gehirn an uns, dass wir uns weniger aufhalten, dass wir mal Pause machen, damit wir eben gesund bleiben und nicht krank werden. Und Das nennt man in der Neuropsychologie die somatischen Marker, also die Markierung im Körper, Soma, der Körper. Und diese somatischen Marker funktionieren auch in beiden Richtungen. Also wenn man etwas Gutes mit dem Körper macht, dann macht man was Gutes mit dem Limbi. Mhm. Und da ist mein Tipp, der ist jetzt nicht für gleich, sondern für heute Abend. Wenn man sich schlafen legt, dann liegt man da also im Dunkeln, dann bitte lächeln Sie. Möglichst entspannt, also jetzt nicht so verkrampft, so gequält, sondern so, dass also auch die Ringmuskeln um die Augen schön mitlachen, das sogenannte Corona-Lachen, also dass man auch hinter der Maske noch sieht. Und das hat folgenden Effekt. Diese Lächelmuskeln, die drücken auf Sensoren, die wir im Gesicht haben. Und diese Sensoren sind mit dem limbischen System verbunden und melden bei Lächeln ein positives Signal. Alles ist gut. Also Sie werden nicht mehr grübeln oder Einschlafprobleme haben, wenn Sie lächeln. Einer hat mal bei einem Vortrag mal gerufen, Herr Küstenmacher, wie lange muss ich denn dann lächeln?
Um Gottes Willen.
Und dann habe ich gesagt, nee, also ich schlafe mittlerweile wahrscheinlich lächelnd ein. Und das ist ein Tipp, den ich sehr liebe, weil er sehr einfach ist. Und dazu passt eben das dann ein lächelnder Limbi, der da auf seinem Kopfkissen liegt. Und draußen scheint der Mond. Das Bild liebe ich besonders.
Herr Küstenmacher, was haben Sie noch in der Pipeline? Sie sind jetzt 71. Wir haben gesagt, die Welt ist nicht so schlecht. Da könnte noch was kommen, oder?
Absolut. Nee, also ich bin doch sehr willens, noch ein zweites schönes Limbi-Buch zu schreiben. Mhm. Weil das ist so eine wichtige Botschaft, dass wir uns eigentlich, ja, wir werden oft verulgt. Also das Leben ist besser, als unser Limbi es wahrnimmt. Und diese Botschaft möchte ich unbedingt noch möglichst gehirnfreundlich, möglichst fröhlich, möglichst lustig weitergeben.
Also mehr konstruktives Denken, vielleicht auch mal der ein oder andere Witz. Der fehlt uns auch, oder?
Ja, ich bin auch tatsächlich an einem Witzbuch dran.
Nein.
Ja, nee, es ist kein Witz.
Dann wünschen wir dafür viel Erfolg. Wenn Sie die Bücher fertig haben, bitte gerne wieder einen Besuch bei uns, damit wir so schön drüber reden können wie heute. Herzlichen Dank fürs hier gewesen sein.
Ganz herzlichen Dank, Herr Fischbeck.
Der BR Schlager Brunch.
Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.